Schalten Sie Ihre Maschinen ab und bereiten Sie sich auf ein Enterkommando vor. Ergeben Sie sich oder wir werden Sie zerstören.
Wer ist das?
Fragte Pennington. Sein Puls raste. Waren es die Klingonen? Das glaubte er nicht. Soweit er wusste, machten Klingonen keine Gefangenen. Quinn schüttelte den Kopf.
Keine Ahnung.
Etwas erschütterte plötzlich das Schiff. Der Pilot verzog das Gesicht.
Oh, Traktorstrahl.
Er sah Pennington an.
Ich habe schlechte Nachrichten für dich.
Schlechte? Pennington runzelte verwirrt die Stirn.
Du meinst, noch schlechtere?
Quinn nickte. Ja, wir werden wohl doch nicht nach Buam 2 kommen. Im Vergleich zu dem Raum, in dem sich Pennington, Quinn und Amnoy wiederfanden, wirkte das Innere der Rosinante steril.
»Sie brauchen uns nicht umzubringen«, sagte Pennington. Er ging in dem kleinen Frachtraum auf und ab. »Wenn wir eine Weile hier bleiben, wird uns der Schimmelpilz, der hier überall wächst, ohnehin töten.«
Das gesamte Schiff, in das die Rosinante mit einem Traktorstrahl hineingezogen worden war, wirkte wie eine Müllhalde. Überall lagen leere Frachtkisten und anderer Unrat herum. Anhand des Geruchs, der in der Luft hing, vermutete Pennington, dass die Müllcontainer dringend geleert oder wenigstens gesäubert werden mussten. Überall lag Staub, sogar auf dem Boden, der mit Hunderten von Fußabdrücken übersät war. Es gab Spuren von menschlichen Schuhen, aber auch solche von Spezies, die er nicht zuordnen konnte.
»Ich nehme mal an, dass das kein Hospitalschiff ist«, sagte Quinn. Er saß auf einem Frachtcontainer und lehnte sich an die Wand. »Ist nur so eine Idee.«
»Piraten«,
antwortete Amnoy. Er stand in der Mitte des Raums und versuchte, nichts zu berühren.
»Davon treiben sich viele in der Nähe des Jared-Systems herum, und ich habe gehört, dass sie bereits in die Taurus-Region vorstoßen. Es gibt ja niemanden, der sie aufhalten könnte.«
Die Art des Überfalls schien wirklich auf Piraten hinzudeuten, dachte Pennington. Die Rosinante war mit einem Traktorstrahl in einen Frachtraum gezogen worden, der noch unordentlicher war als der, in den er, Quinn und der Sektorn anschließend gebracht worden waren. Quinn hatte keinen Widerstand geleistet. Das wäre sinnlos gewesen und hätte nur sein Schiff in Gefahr gebracht. Stattdessen hatte er sich ergeben und seine Angreifer an Bord gelassen. Die Besatzung des fremden Schiffs bestand aus heruntergekommen wirkenden Gestalten in verdreckter Kleidung. Alle trugen Disruptorpistolen und diverse Klingenwaffen. Sie hatten sofort damit begonnen, Quinns Schiff zu plündern. Sie nahmen Amnoys Aktenkoffer an sich, was den Sektor sichtlich erschütterte, und kurz darauf auch den Datenspeicher, den Quinn aus der Sonde entfernt hatte. Es folgten einige Ersatzteile und andere Dinge, deren Abtransport sie hilflos mit ansehen mussten. Als die drei Gefangenen in den verdreckten Raum gebracht wurden, in dem sie sich nun befanden, war die Plünderung noch längst nicht beendet gewesen.
»Also ich verstehe das nicht«, sagte Quinn nach einem Moment. »Wieso haben sie uns nicht umgebracht?«
»Vielleicht haben sie es vergessen«, antwortete Pennington sarkastisch. »Aber du kannst dich ja daran erinnern, wenn du dich übergangen fühlst.«
Quinn winkte ab. »Nein, ich meine, dass hier irgendwas nicht stimmt. Jeder Pirat, den ich kenne, würde die Besatzung eines Schiffs, das er gekapert hat, umbringen und nicht gefangen nehmen. Macht nur Arbeit, wenn man sie einsperren und auf sie aufpassen muss.«
»Auch Piraten brauchen Regeln oder ethische Grundlagen«, entgegnete Amnoy. »Vielleicht hat diese Gruppe beschlossen, nur im Notfall zu töten.«
»Hier draußen im richtigen Universum«, sagte Quinn und sprang von der Frachtkiste, auf der er gesessen hatte, auf den Boden, »sind die Regeln, die man aufstellt, sehr flexibel. Wir leben noch, weil wir zumindest momentan einen gewissen Wert besitzen.«
Er runzelte die Stirn. »Wenn ich nur wüsste, was sie von uns wollen.« Er zeigte auf Amnoy.
»Abgesehen von Ihnen natürlich.«
»Von mir?«
fragte der Sektorn.
»Die einzigen Werte, die ich besitze, sind Mr. Gents Buchhaltungsunterlagen.«
»Das ergab Sinn«, dachte Pennington. »Genau. Sie wissen so viel über Gents Finanzen, dass sie zu einem attraktiven Ziel für seine Feinde geworden sind.« Er sah Quinn an. »Ich schlage vor, dass wir ihn für unsere Freilassung eintauschen.«
»Bitte?«
Amnoys Augen weiteten sich.
»Das würden Sie nicht wagen.«
»Und ob?« antwortete Quinn. »Leider würden mich Gents Leute dann auf unangenehmste Weise ins Jenseits befördern. Ich kann sie wirklich nicht leiden, Amnoy, aber den Tod kann ich noch weniger leiden.«
Ihre Unterhaltung wurde unterbrochen, als sich die Tür zu ihrem Gefängnis öffnete. Zwei Männer traten ein. Sie trugen Disruptorgewehre, die sie auf die Gefangenen richteten.
»Das war's dann wohl«,
flüsterte Pennington. Sein Magen krampfte sich zusammen. Er war sich sicher, dass er im nächsten Moment sterben würde. Er hatte Angst vor dem Tod, aber der Gedanke, in einem verdreckten Frachtraum umgeben von zwielichtigen Gestalten wie Cervantes Quinn und dem nervtötenden Sakut Amnoy umgebracht zu werden, war beinahe noch schlimmer. Das Schicksal kann wirklich grausam sein. Die beiden Männer nahmen rechts und links der Tür Aufstellung. Sie ließen ihre Waffen nicht sinken. Ein Moment später betrat ein dritter Mann den Raum. Er war kräftig gebaut und wirkte ungepflegt. Sein ungewaschenes, strähniges braunes Haar hing bis über die Schultern und sein rundes, dickliches Gesicht war von Bartstoppeln bedeckt. Er trug einen langen, dunklen Mantel. An seiner Hüfte hing eine Pistole in einem Holster. Nur die Augenklappe fehlte, sonst wäre das Bild des Klischee-Piraten vollständig gewesen.
»Unser Glück scheint zurückzukommen«, sagte Quinn. Pennington sah ihn hoffnungsvoll an.
»Wirklich?«
»Nein.« Der Mann, der anscheinend der Anführer der Piraten war, ging in den Raum hinein und lächelte so breit, dass Pennington seine schiefen gelben Zähne sehen konnte.
»Quinn«, sagte der Mann dann.
Seine Stimme war laut und rau, so als wäre seine Kehle voller Kieselsteine.
»Hehe, Brun«,
antwortete Quinn zur Begrüßung.
»Ich fass es nicht.«
Brun grinste noch breiter.
»Überrascht.«
»Und wie? Wie schafft es jemand, der seinen eigenen Arsch nicht mit einer Sternkarte und einer Taschenlampe finden könnte, mich mitten im Nichts aufzuspüren?«
»An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Quinn. Dieses Mal gibt es keine Scharfschützen, die dich raushauen können.«
Der Pirat lächelte nicht mehr.
»Ihr kennt euch?« fragte Pennington.
Der Pilot nickte.
»Könnte man so sagen, wir sind uns schon ein paar Mal begegnet.«
»Beim letzten Mal hat mich das viel Geld gekostet«, sagte Brun. »Ich frage mich, was diese klingonische Sonde in deinem Frachtraum zu suchen hat. Bist du unter die Spione gegangen, Quinn?«
»Klar, mich würde jeder sofort als Spion einstellen.«
Der Pilot hob die Schultern. Pennington erkannte, dass er versuchte, so zu wirken, als hätte er die Situation unter Kontrolle.
»Ein paar Teile von einer solchen Sonde sind auf dem Schwarzmarkt viel Geld wert. Ich wollte was dazu verdienen.«
»Danke für die Information. Ich ziehe es von dem Geld ab, das du mir schuldest.«
Er zeigte auf Amnoy.
»Aber eigentlich bin ich deinetwegen hier.
Gens braucht dich, und je schneller ich dich zu ihm bringe, desto höher wird meine Belohnung.«
»Danke, aber ich habe bereits einen Führer«, antwortete der Sektorn voller Verachtung.
»Deine Belohnung?« fragte Quinn mit geweiteten Augen.
»Wovon zum Teufel redest du?«
Er trat einen Schritt vor. Die Männer neben der Tür reagierten sofort und richteten ihre Waffen auf ihn. Angst griff nach Pennington, sein Herz schlug schneller. Vor seinem inneren Auge sah er den Piloten bereits tot zusammenbrechen. Doch nichts geschah.
»Ich weiß nur, was man mir gesagt hat, als ich den Job annahm«, sagte Brun. »Zed, Gens schmierige rechte Hand, hat mich kontaktiert, mir gesagt, wohin ich fliegen, wen ich abholen und wohin und wann ich ihn bringen soll. Dich hat er dabei nicht erwähnt«, er lächelte. »Er wollte mich wohl überraschen.«
»Diese miese Ratte«, sagte Quinn. »Was ist denn?« fragte Pennington.
Quinn ignorierte ihn und sprach weiter mit dem Piraten.
»Brun, er hat mich verarscht und er hat dich auch verarscht. Denk mal drüber nach.«
»Wovon redest du?«
fragte Brun mit gerunzelter Stirn.
»Du kannst mich nicht umbringen«, antwortete Quinn. »Wenn Gens gewollt hätte, dass ich sterbe, hätte er mich schon vor Wochen umbringen lassen. Er braucht mich lebend, weil ich ihm Gefallen erweise.«
Er zeigte auf Amnoy.
»Diesen Idioten abholen zum Beispiel.«
Brun schüttelte den Kopf.
»Es ist eine sehr schwache Ausrede. Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber Zed hat die Hälfte im Voraus gezahlt. Die andere Hälfte kriege ich, wenn ich den Buchhalter bei Gens abliefere. Wenn ich früher als geplant eintreffe, gibt es pro Stunde einen Bonus.«
»Was ist mit uns?«
»Darüber wurde nichts gesagt«, Brun sah Quinn an. »Er will dich nur nie wieder auf der Station oder auf Gens Schiff sehen.«
Mit einem Blick auf den Journalisten fügte er hinzu.
»Dich hat er nicht erwähnt. Bist wohl auch ein Bonus.«
Er grinste böse.
»Na toll«, dachte Pennington. »Sie werden mich nirgendwo hinbringen.«
Amnoys Stimme klang entschlossen. Er schien einige Zentimeter gewachsen zu sein. Sein Rücken war durchgedrückt, das Kinn vorgestreckt. Aus schmalen, dunklen Augen sah er den Piraten an.
»Was war das?«
fragte Brun. Amnoy schüttelte den Kopf.
»Ich sagte, ich werde nicht mit Ihnen gehen. Ich bin nur wegen Mr. Gens Akten von Wert für Sie. Die benötigt er.«
»Wo ist denn das Problem?«
Brun hob die Schultern.
»Die haben wir doch.«
»Sie sind ein Narr«,
sagte der Buchhalter. Seine Stimme wurde lauter und schriller.
Diese Dateien sind mit einem komplizierten Algorithmus gesichert, der jeden unerlaubten Zugang blockiert. Ich habe die Software selbst entwickelt. Dazu gehört auch...
Ruhe! Rief Quinn.
Alle im Raum drehten sich zu ihm um. Er warf am neu einen anklagenden Blick zu.
Willst du unbedingt, dass er uns umbringt? Wen interessiert denn dieser Mist?
Der Sektor erwiderte seinen Blick.
Er sollte zum Beispiel Sie interessieren, sagte er. Dann wandte er sich wieder an Brune. Und Sie ebenfalls. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört auch eine Passwortabfrage. Es gibt insgesamt 200 Fragen, die per Zufallsgenerator alle 108 Minuten ausgewählt werden. Wenn ich die richtige Antwort auf diese Frage nicht eingebe, werden sämtliche Dateien, die sich im Aktenkoffer befinden, gelöscht.
Brune dachte einen Moment nach. Sein Gesichtsausdruck wurde düster.
»Du blöfst«, knurrte er dann.
Amnoy warf einen Blick auf das Chronometer, das er am linken Handgelenk trug.
»Das werden wir in 40 Minuten und 37 Sekunden erfahren.«
Pennington glaubte, die Rädchen zu sehen, die sich langsam hinter Brunes Augen drehten. Er versuchte, eine Lösung für das Problem zu finden, vor das ihn der Buchhalter gestellt hatte. Natürlich gab es eine Methode, um mit einem solchen Ultimatum umzugehen, und der Journalist spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte, als er sich diese Methode vorstellte.
»Hol den Aktenkoffer«, befahl Brune dem Mann, der rechts neben der Tür stand. »Und bring Divet her. Sie kann diese Verschlüsselung wahrscheinlich mit geschlossenen Augen knacken.«
Amnoy hob arrogant die Augenbrauen.
»Niemand außer mir kann die Sicherheitssysteme deaktivieren. Wenn es jemand versucht, werden die Dateien automatisch gelöscht.«
Brune knurrte drohend und starrte den Sektor aus kalten Augen an.
»Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sorgst du dafür, dass die Dateien nicht gelöscht werden, oder du wirst dir die nächsten 40 Minuten lang wünschen, du hättest es getan. Ich bin mir aber sicher, dass du deine Meinung ändern wirst, bevor die Zeit abgelaufen ist.«